Ja, ich möchte gleich weitergeben an den Heiligen Geist. Er soll sprechen. Ich möchte bloß Ihr Sprachrohr sein. Möge es so sein. Meine Stimme ist etwas belegt. Ich war gestern auf einer türkischen Hochzeit. Da ist das Grundrauschen sehr hoch. Und wenn man sich dann noch unterhalten will, dann geht es bloß mit gesteigerter Lautstärke. Und es geht dann auf die Stimmbänder, wenn man es nicht gewohnt ist. Aber ich habe es nicht übertrieben. Ich denke, ich kann noch gut reden. Wir sind im zweiten Korintherbrief, fortlaufende Predigt und heute Kapitel 7. Jetzt muss ich gerade schauen, ob ich das richtige Konzept dabei habe. Vorhin beim Lobpreis ist es durch mich gefahren, dann müsste ich es aus dem Kopf machen, aber ich habe zum Glück einen Teil meines Hirns dort verewigt. Zur Erinnerung, wir sind im zweiten Korintherbrief. Und nochmal ganz kurz Zusammenfassung, dass ihr nochmal gegenwärtig habt, worum es eigentlich geht. Zweiter Korintherbrief, Paulus hatte so seine liebe Not mit den Korinthern, weil da einiges schief lief. Und im zweiten Korintherbrief, die ersten Kapitel gingen darum, um Basics, grundlegendes Rahmenbedingungen. Es ging darum, die Beziehung von Paulus zur Gemeinde und warum er diese Briefe schreibt und warum ihm diese Gemeinde wichtig ist. Und er muss sie kritisieren, will sie aber nicht betrüben. Dann hat er diese neuen Lehrer betrachtet und die neuen Lehren, die hineinkommen sollen nach Korinth, die aber nicht korrekt sind. Dann hat er in diesem Zusammenhang gesagt, guck doch mein Zeugnis an. Und ist das nicht wahrhaft? Und die anderen, die bringen mehr oder weniger ihre Zertifikate, ihre Bibelschulausbildungsprüfungen und was weiß ich. Und damit wollen sie sich legitimieren, aber guckt doch mein Lebenszeugnis an und was ich euch gebracht habe. Dann geht es darum, die Vergänglichkeit unseres Lebens. Wir leben in irdenen Gefäßen, in Zelthäusern, also wie Camping hier. Und wir werden mal später in richtigen Häusern leben. Und das hier ist nur vorübergehend. Und dann hat er über Gottesfurcht gesprochen und dass wir einen Auftrag der Versöhnung haben, von Gott in diese Welt, die Welt mit Gott zu versöhnen, sein Versöhnungsangebot weiterzugeben. Und dann im Kapitel 6 ging er auf den Einzelnen ein. Und wie dessen Stand, wie euer, wie unser Stand im Glauben ist. Und aus diesem Zusammenhang, da vielleicht nochmal kurz, Zitat aus 2. Korinther 6, Vers 1. Als Mitarbeiter ermahnen wir euch auch, die Gnade Gottes nicht vergeblich zu empfangen. Es ging darum, dass die Gnade, die wir bekommen haben, ein kostenloses Geschenk, dass man das auch wieder verlieren kann, wenn man sich aktiv darum bemüht. Das kann man auch wieder loswerden. Und ab Vers 14 ging es dann um Heiligung. Und dieser Abschnitt der Heiligung wird jetzt mit Vers 1 in Kapitel 7 nochmal weitergeführt. Und ich steige einfach direkt ein mit Vers 1 aus Kapitel 7. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligung, der Heiligkeit in Gottes Furcht. Was ist Heiligkeit und Heiligung? Das Thema ist nicht so populär wie die Liebe Gottes und Heilung, und also körperliche Heilung, seelische Heilung und Freude, Lobpreis, Grundversorgung ist gedeckt durch Gott. Aber Heiligung, Heiligkeit ist nicht ganz so populär und es ist auch ein sehr weltfremdes Thema. Also in der Welt, gerade hier in Baden-Württemberg, gibt es das heilige Blechle. Mein Auto ist mir heilig und da darf kein Kratzer dran sein. Und man hat im Volksmund schon, oh pass auf, das Thema kann man nicht anrühren, da kann man nicht rangehen, das ist ihm heilig. Also das ist wirklich sehr wichtig, oberwichtig. Aber ansonsten ist das Thema Heiligung und Heiligkeit eigentlich gar nicht so zeitgemäß. Und was heißt denn heilig? Heilig heißt abgesondert für Gott. exklusiv nur für Gott. Gott selbst ist heilig. Im 3. Mose, Kapitel 11, Vers 44, sagt er, denn ich bin der Herr, euer Gott, darum sollt ihr euch heiligen und sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Gott ist heilig und er fordert von seinem Volk, dass sie sich heiligen sollen und auch heilig sein sollen. Exklusiv für Gott. Was ist heilig? 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 5. Und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm ist gar und in gar keine Finsternis ist. Gar keine Finsternis. Null, nix, kein Schatten, kein Zweifel, nichts. Gott ist perfekt, Gott ist gut, Gott ist Licht, Gott ist keine Lüge. Gott ist heilig, perfekt. Und da will er uns auch haben. Alles, was exklusiv Gott dient, muss ebenfalls heilig sein. Interessant ist, der Schabbat, könnt ihr nachlesen, im 2. Mose 6, 23, der Schabbat ist heilig. Der Tag soll exklusiv für Gott sein. Das wollte Gott von Israel. Der Tag soll wirklich exklusiv ihm dienen und sonst nichts. Die Stiftshütte, der Auftrag des Mose war, die Stiftshütte zu bauen, und die Stiftshütte und alles, was darin ist und daran ist, sollte heilig sein. Was heißt heilig? In der Stiftshütte lesen wir sehr viel von Brandopfern, da fällt auch Asche an, da fällt Dreck an, das muss weggeschafft werden, dazu hat man auch einen Eimer benutzt und Schaufeln. Und jetzt konnte der hohe Priester oder auch die Hilfsleviten diesen Eimer nicht nehmen und die Asche vom Brandopferaltar wegtun und dann am Montag im Schrebergarten ein bisschen umgraben. Diese Schaufel war heilig, exklusiv für den Gebrauch im Heiligtum. Alles, was dort drin benutzt wurde, war heilig, exklusiv für Gott, für nichts anderes zu benutzen. Es geht um die Begrifflichkeit, was ist heilig? Gottes Volk soll heilig sein. Ihr müsst mal, wenn ihr Konkordanz habt oder Bibelprogramm, schlagt mal auf, alles was mit heilig zu tun hat, das durchdringt die ganze Bibel so oft. Es ist ein zentrales Thema. Auch wenn es in unserer Verkündigung kein zentrales Thema ist, in unserem Leben vielleicht kein zentrales Thema ist, von der Bibel ist es sehr zentral. Und wir sind heilig per Definition, wenn wir Gottes Kinder sind. Ich greife zurück, 1. Korinther, 1. Kapitel, Vers 2. Paulus schreibt an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Jesus Christus, an die berufenen Heiligen, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, sowohl bei ihnen als auch bei uns. Also interessant ist, er schreibt an die Heiligen in Korinth, samt allen, die den Namen des Herrn anrufen. Also waren da wohl Heilige und dann waren noch andere, die den Namen des Herrn anrufen in der Gemeinde. Das ist ein Unterschied. In der Versammlung sind viele, die Gott anrufen, aber manche sind heilig, das sind die Kinder Gottes, und die anderen sind halt dabei. Daher auch der Appell, wenn du kein Kind Gottes bist, sondern lediglich den Namen des Herrn anrufst, dann solltest du vielleicht Kind Gottes werden. Weil nur die sind die Heiligen. Gibt es den Witz, wo ein Kind mit seiner Mutter so Stadt oder seine Eltern Stadtbesichtigung macht und dann gehen sie auch in irgendwelche Kirchen und dann ist dann irgendwie so eine Kirchenführung und dann wird alles erklärt. Orgel, Altar und Bänke und diese Fenster. Und diese Fenster, das sind Abbildungen von Heiligen. Und am Abend wieder daheim, fragen sie dann das Kind, und wie war der Tag heute? Hast du was mitgekriegt und so weiter? Ja, doch, einiges. Und kurze Frage, weißt du, was sind denn Heilige? Ja, das sind die, wo die Sonne durchscheint. Und darauf lasse ich mich ein. Das sind nicht die schönen Bilder in der Kirche, sondern das sind die, wo die Sonne durchscheint. Gottes Liebe soll durch uns scheinen, wenn wir Heilige sind. Ja, und Heiligung ist ein zentrales Thema. Im Hebräer 12, Vers 14 steht: Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Jagt nach der Heiligung, also nicht akzeptiert es als Thema in der Sonntagspredigt, sondern jagt nach der Heiligung, ohne die niemand Gott sehen wird. Wir haben die Gnade, Gnade ist ein unverdientes Geschenk der Errettung, bekommen. Wir sind per Definition heilig, wenn wir zu Gott gehören. Aber, nochmal Erinnerung an 2. Korinther 6, 1, wir können diese Gnade auch verlieren, wenn wir sie mit Füßen treten. Daher ist die Aufforderung im Neuen Testament immer wieder, auch hier im 2. Korinther 7, 1, Forderung nach Heiligung. Wir sollen uns heiligen. Wir sollen weitermachen in diesem Prozess. Und das setzt eine Akzeptanz, ein Wollen voraus und ein aktives Handeln in Richtung Heiligung. Und wo das nicht geschieht, möchte ich im 2. Petrusbrief, Kapitel 2, die Verse 20 bis 22 zitieren. Denn wenn Sie, da geht es um Ihr Lehrer, durch die Erkenntnis des Herrn und Retters Jesus Christus den Befleckungen der Welt entflohen sind, wurden geheiligt, sind den Befleckungen der Welt entronnen, entflohen, aber dann wieder darin verstrickt und überwunden werden, so ist der letzte Zustand für sie schlimmer als der erste. Denn es wäre für sie besser, dass sie den Weg der Gerechtigkeit nie erkannt hätten, als dass sie, nachdem sie ihn erkannt haben, wieder umkehren, hinweg von den ihnen überlieferten heiligen Gebot. Doch es ist ihnen ergangen nach dem wahren Sprichwort, der Hund kehrt wieder um zu dem, was er erbrochen hat, die gewaschene Sau zum Wälzen im Schlamm. Harte Worte. Gott hat uns errettet aus einem Leben ohne Hoffnung. Und wenn wir dann später wieder umkehren zu diesen Dingen, einmal ist keinmal und so schlimm, ganz deutlich. Und da kommt eins zum anderen. Die Bibel spricht ganz, ganz deutlich. Und es liegt in der Natur dieser Welt und des Herrschers dieser Welt, dem Satan, dass Heiligung hier kein Thema ist. Wir kennen das sonst nirgends, Heiligung. Und nochmal zurück zum Kapitel 6, Verse 14 bis 17. Die lese ich unter diesem Aspekt nochmal kurz vor. Zieht nicht an einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen, sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Wir leben in dieser Welt und diese Welt ist schlecht, ja. Aber wir persönlich, unser Leben, unser Leib, unser Denken soll anders sein in dieser Welt. Das ist eine ganz klare Aufforderung. Und jetzt ist die Frage, ist unser Leben heilig? Es fängt an bei der Partnerwahl. Ist unsere Partnerwahl gottesfürchtig? Fragen wir Gott, wenn es nicht von vornherein unklar ist. ist denn der Richtige für mich? Hat dort Gott ein Mitspracherecht bei der Partnerwahl? Ist uns bewusst, welche Musik wir konsumieren? Kennen wir die Gesinnung des Autors und den Inhalt der Texte? Ich muss gestehen, ich habe selbst bei deutschen Liedern manchmal Probleme, die Texte zu verstehen. Ist einfach so, das wird lyrisch halt so ausgedrückt, dass es halt in Rhythmus passt, aber die Aussage ist schwer. Und wie viel schwerer ist es, bei englischen Liedern mitzukommen? Und die werden teilweise kräftig mitgeträllert und hat man den ganzen Tag im Kopf. Und es gibt Lieder, die haben, kenne ich denn die Gesinnung der Interpreten? Kenne ich das, was sie umtreibt? Das geht los bei Klassik. Weiß ich, dass Tschaikowski über Suizid nachgedacht hat und Suizid begangen hat? Stimmt das? Tschaikowski war ein dunkler Mensch. Goethe, der in seinen letzten Worten gesagt hat, mehr Licht, wie poetisch. Der war ein Gotteslästerer ohne Ende und er hat die Hölle gesehen im Sterben und hat geschrien, mehr Licht. Da war nichts poetisch. Klassischer Bereich, aber auch moderner Bereich. Und wenn jetzt Black Sabbath irgendwas singt oder die Stones, Sympathy for the Devil, dann ist es relativ eindeutig. Aber ich kann jetzt aus meiner Zeit reden, wo ich Musik hatte. Hotel California von den Eagles. Ach, ist das schön. Das Lied beschreibt eine schwarze Messe. Ist euch bewusst, was ihr an Musik konsumiert und weiterverbreitet? Ist das mit dem Thema Heiligkeit vereinbar? Würden wir mit Jesus neben uns auf dem Sofa die Filme gucken, die wir gucken, mit ihm auf dem Tisch neben uns am Computer die Dinge gucken, die wir am Computer gucken? Hat das was mit Heiligkeit zu tun, was wir da tun? Also, ich esse auch mein Schnitzel, ohne dass das heilig ist. Das ist okay. Ich muss nicht Zähne putzen in Heiligkeit und was weiß ich. Keine Angst, wir sollen leben. Aber die Dinge, die eine Aussage haben, die einen Inhalt haben, ist uns das bewusst, was wir da tun? Welche Literatur konsumieren wir? Ich muss euch sagen, König Artus und die Artus-Sage, das war, hat mich fasziniert. Tief okkult. Ich mag gar nicht reden vom Harry Potter und allem anderen. Weil wenn das nicht okkult ist, dann gehen wir weg. Hat das was mit Heiligkeit zu tun, zu der uns Gott aufruft? Mit was schmücken wir unsere Wohnungen? Ach, der süße, dicke, kleine, goldene Buddha. Der süße, kleine, dicke, goldene Buddha ist aber ganz klar nicht Gott. Maßt sich aber an, ein Gott zu sein. Oder die nette kleine Hexe, die meine Kinder im Kindergarten gebastelt haben. Die ist so hübsch da oben in dieser Ecke. Oder diese Fetischfigur, die ich aus dem Afrika-Urlaub vor 20 Jahren mitgenommen habe. Hey, die hat schon einen Wert. Die hat einen besonderen Platz da hinten auf dem Regal. Ist uns bewusst, mit was wir unsere Wohnungen schmücken? Verehren wir damit Gott? Welche Kräfte lassen wir in unserem Leben zu? Außer dem Heiligen Geist. Heilungskräfte durch Meditation, Akupunktur, Homöopathie. Wissen wir überhaupt, mit was wir uns da einlassen? Wisst ihr, was Homöopathie ist? Habt ihr euch mit der Lehre der Homöopathie schon mal auseinandergesetzt? Was dort wirkt in diesem Globuli? Setzt euch mal mit der Lehre auseinander, das wissen viele gar nicht. Dort wirken Kräfte. Welche Kräfte gibt es im Universum? Es gibt den Heiligen Geist als Kraft. Und welche göttlichen Kräfte gibt es noch? Mir fällt keine an. Das heißt, jede Kraftwirkung in diesem Universum, alles was auf, also jetzt nicht die Schwerkraft, aber alle Kräfte und Energien, die irgendetwas tun, sind nicht vom Heiligen Geist, außer sie verherrlichen explizit Gott und Jesus Christus. Ist euch das bewusst, wenn ihr mit Kräften zu tun habt? Ist euch bewusst, dass ihr mit Kräften zu tun habt? Ist euch euer Leben bewusst? Leben wir denn überhaupt bewusst in welchen Kreisen verkehren wir? Ich sage jetzt verkehren, also ich gehe auf die Arbeit, da sind die wenigsten bekehrt. Und wenn ich jetzt den Auftrag habe, oder ich habe Lust am Fußball und ich gehe dorthin und weiß, ich bin dort Licht, ich bin dort ein Heiliger und ich soll dort reinscheinen, ich darf Leute dort ein Zeugnis sein, Halleluja. Aber wenn ich mitgehe und dieselben Lieder singe, dieselben Witze erzähle und dies bei allem mitmache, bin ich dann dort, weil ich weiß, ich bin ein Abgesandter an Christi-Stadt? Oder kommt Pfeif drauf? Das macht einfach Spaß. Ist mir das bewusst, was ich da tue? Leben wir einen bewussten Lebensstil? Das muss uns klar sein, dass unser Leben Heiligung anstreben soll. Am Beginn unserer Jüngerschaft, wenn wir neu geboren werden nach der Bekehrung, sind wir erstmal Babys. Geheiligt, auserwählt, abgesondert. Alles super. Aber jedes Kind, das nicht wächst, bleibt in seinen Windeln, schreiend, sich selber nicht ernähren können und nie erwachsen werdend. Darum ist Heiligung ein Bestandteil unseres Lebens. Heiligung ist ein Prozess, der uns unser Leben hier auf der Erde begleiten muss. Bis zum Schluss. Und wir werden wachsen in der Heiligung. Also ich habe zum Beispiel, als ich mich bekehrt habe, war mir gleich klar, mir war klar, dass es Auswirkungen haben muss. Und dann war ich auf einer Party, wie ich es immer war. Ich habe mich mit 28 erst bekehrt und ich war schon grob anders unterwegs. Und dann bin ich auf einer Party und tanze und singe die Lieder mit und Gott ist tot, the Lord is fort, Nina Hagen. Und dann blieb mir das Wort im Hals stecken. Ups, was singe ich denn da? Das geht ja gar nicht. Dann bin ich nach Hause und habe Nina Hagen weggeschmissen. Also die war nicht bei mir, sondern Musik von ihr. Öko, wie ich war, ist das Plattencover zum Altpapier und die Platte in Restmüll. Und dann habe ich noch im Plattenschrank geguckt, was habe ich noch von Nina Hagen, das ging raus. Nach und nach wurden mir dann andere Sachen bewusst, die sind nichts. Dann bin ich zum Plattenschrank und, oi Leute, ich könnte euch sagen, da könnte ich heute was verdienen, wenn ich diese Sammlung noch hätte. Und habe dann alles, was ich gesehen habe, was nichts ist, habe ich ausgesondert. Und wie oft bin ich zum Plattenschrank und zum Bücherschrank, habe aussortiert, bis mir es eines Tages zu doof wurde. Und ich sagte, okay Jesus, tabula rasa. Machen wir ganz einfach, was dich verherrlicht bleibt und alles andere kommt weg. Du musst mir keine Gedanken machen, was im Plattenschrank steht. War mein Umgang damit. Vielleicht hat Gott gesagt, du spinnst doch, du übertreibst es mit der Heiligung. Gar nicht so wichtig. Macht es euch selber bewusst. Geht ins Gebet, fragt Gott, was verstehst du unter Heiligung und was willst du von mir unter Heiligung? Und das mit der Heiligung ist wie mit dem Sport. Jeder, der schon mal ein bisschen Sport angefangen hat und ein bisschen mehr Sport gemacht hat, du kommst irgendwann mal rein und dann machen dir 5 Kilometer keine Mühe mehr, 10 Kilometer machen dir keine Mühe mehr. Dann lass es mal ein Jahr lang schleifen. Du kannst nicht da anfangen, wo du vorher aufgehört hast. Da sammelt sich wieder so viel an. Und so ist bei der Heiligung. Ist auch bei mir so. Und das ist ja das Üble. Da kommt der Feind und sagt, ach komm, einmal ist keinmal. Und so schlimm ist es jetzt auch nicht. Und dann kommt am nächsten Tag, also gestern war es kein Problem, dann darf es heute auch kein Problem sein. Und irgendwann ist es so weit, da sagt er, komm, lass doch gut sein. Und schau mal, der macht es auch, die macht es auch und der sieht es auch nicht so genau. Lass doch einfach gut sein. Nein, lass es nicht gut sein. Dafür haben wir die Bibel, dafür spricht die Bibel zu uns. Und ich steige jetzt wieder ein in 2. Korintherbrief, Kapitel 7. Diese Botschaft zu verkündigen ist nicht angenehm. Das weiß ich. Und ich weiß nicht, was ihr jetzt von mir haltet und von dieser Predigt und was ihr von der Bibel haltet in diesem Bezug. Aber dessen war sich Paulus auch schon absolut bewusst, dass das ein unpopuläres Thema ist. Darum sagt Paulus im Vers 2, gebt uns Raum in euren Herzen. Wir haben niemand Unrecht getan, niemand geschädigt, niemand übervorteilt. Er macht es doch nicht, um irgendeinen Vorteil zu haben, wenn die sich selbst kasteien und Abstand nehmen von diesen und jenen. Paulus gehört nicht zu denen, die Wasser predigen und Wein trinken. Solche haben wir genug und die leisten dem Evangelium einen Bärendienst. Wenn man sie auf der Predigt hört, das eine sagen und dann nachmittags oder abends in der Kneipe sieht und das andere tun, das kann aber Paulus eben nicht. Es ist tatsächlich Paulus Motivation. Den Korinthern den Weg zu weisen und sie darauf hinzuweisen, was richtig und was falsch ist. Und darum bittet er sie, ihn nicht falsch zu verstehen, ihn nicht als Feind anzusehen. Darum geht es ihnen nicht. Vers 3, ich erwähne das nicht, um zu verurteilen. Denn ich habe vorhin gesagt, dass ihr in unserem Herzen seid, sodass wir mit euch sterben und mit euch leben. Paulus ist nicht der Richter der Korinther. Das wird Gott sein. Aber Paulus weiß, was Gott will, weil es die bekannte Offenbarung ist seines Willens in der Bibel und weil ihm die Korinther wichtig sind und weil er ihnen das Evangelium gebracht hat und weil er will, dass jeder das Ziel erreicht. Darum sagt er ihnen ganz klar, was Gott will und dass Gott heilig ist und dass sie sich heiligen sollen. Weil ihm die Korinther wichtig sind, nicht für Paulus, dass die Korinther irgendetwas tun. Er liebt sie und deshalb ist sein Herzen weit und er bittet auch, dass ihr Herz für ihn weit wird. Dass sie ihm annehmen, akzeptieren, was ihn antreibt. Und dann sagt Paulus, und ich finde es schön, also das passt zu dieser Predigt in Vers 4, ich bin sehr freimütig euch gegenüber und rühme euch viel. Ich bin mit Trost erfüllt und fließe über von Freude bei all unser Bedrängnis. Das hatten wir auch in den Kapiteln 4, 5 und 6, was Bedrängnis angeht, was Widerstände angeht, was aber auch Freude und Trost angeht in dieser Bedrängnis, in den Widerständen. Und Paulus sieht sehr wohl Dinge bei den Korinthern, die ihn mutig machen, die ihn erfreuen. Und er hat Gott als Tröster und diese Freude. Und ganz am Anfang haben wir es gesagt, gehabt, ich habe ein Stück vom Fluss, Peace of my river, er hat Frieden im Herz, er hat Joy, wie eine Fontäne und er hat es einfach, weil er mit Gott unterwegs ist, weil, je näher ich bei Gott bin, desto mehr habe ich von seiner Freude, von seinem Frieden, von seiner Liebe und brauche keine Ersatzliebe, Befriedigung durch Lieder und sonstige Dinge. Und das motiviert Paulus. Und das sieht er und darum kann er auch loben, wenn er sieht, ah, das sind geistliche Aufbrüche, da kommt Heiligung, da ist eine Abkehr von dem ganzen Programm, das außen sich als schön anbietet. Und als Fazit, da könnte man viel drüber reden, über dieses Thema, aber ich denke im Wesentlichen, habt ihr verstanden, was Paulus umtreibt, was mich umtreibt. Wenn Fragen sind, dürft ihr gerne auf mich zukommen. Aber es gibt keinen Maßnahmenkatalog. Diese Musik ist gut, diese Musik ist schlecht, diese Medizin ist gut, diese Literatur ist schlecht. Geht in Dialog mit Gott, fragt den Heiligen Geist, er wird es euch aufzeigen. Wenn ihr nicht sicher seid, redet mit Geschwistern. Also wir sollen, und nochmal interessant, in Vers 1 steht, wir wollen uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Gottesfurcht ist wichtig. Nicht Angst vor Gott. Wir brauchen keine Angst haben. Wir sind seine Kinder, Söhne und Töchter. Söhne und Töchter sollen keine Angst haben müssen vor ihren Eltern. Aber Ehrfurcht, das ist was ganz anderes. Und wir sollen in Gottesfurcht diese Heiligung leben und die Heiligung ernst nehmen. Und eine schöne Zuversicht haben wir in Philipper 1, Verse 3 bis 6. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue, wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Das heißt, Gott, der dich berufen hat, hat dich nicht berufen, hat gesagt, so, und jetzt schaffst du das mit der Heiligung. Und wenn du es nicht schaffst, dann kommt mein göttlicher Zorn über dich. Sondern er will uns helfen und er hilft uns, diesen Weg zu gehen. Er hilft uns, Heiligung zu leben. Es ist doch sein ureigenes Anliegen, mit uns die Ewigkeit zu verbringen, dass wir verändert werden, dass wir uns heiligen. Und insofern, wir sind schwach, ich bin schwach, ich stolpere, wie oft. Aber wenn ich mich aufrapple und wenn ich diesem Aufrappeln einen Willen unterordne und diesem Willen Taten folgen lasse, dann stellt sich Gott dazu und hilft mir dadurch und ich sage, das ist